Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, MC Bastard, dem bösen Kind. Erst hier Bauernvater und dann mit dem Rind. So sieht's aus. Ich hab Bock. Ich habe gute Fragen mitgebracht, die kommen natürlich von euch, nicht von mir, und ich habe hoffentlich auch gute Antworten mitgebracht. Ich glaube schon, habe mich da intensiv reingewühlt in zumindest das ein oder andere ausgewählte Thema, und wir gehen mal ganz entspannt rein mit der ersten Frage von Jonas Bretz. Hall of Fame Ranking. Du kannst das Ranking von einem Spieler, sorry, ich muss noch meinen Schokofresh verarbeiten, den ich gerade in mich reingelunzt habe, den dritten bereits für den heutigen Tag. Ist so ein bisschen ein Problem, was ich habe, dass ich so auf Gönnerbasis für alle, die hier arbeiten, so einmal die Woche vielleicht oder alle zwei Wochen mal so irgendeinen Snack mitbringe aus dem Supermarkt, zum Beispiel Hanuta-Riegel oder jetzt hier Schokofresh, und dann immer eine Menge kaufe, wo jeder einen essen kann, aber dann halt noch so zwei bis drei übrig bleiben. Und an die geht dann in der Regel aus Höflichkeitsgründen kein anderer ran. Und am Ende fresse ich halt drei oder vier. Aber ist okay. Es tut gleichmäßig weh. Jedenfalls Hall of Fame Ranking. Du kannst das Ranking von einem Spieler im Nachgang bearbeiten. Welchen Spieler würdest du auswählen und wieso? Also, wir haben ja mittlerweile einen kleinen Korpus angelegt an Spielern, die wir schon bewertet haben. Und wenn ich an ein Ranking rangehen würde nochmal im Nachgang, dann tatsächlich an das von Xabi Alonso, weil ich glaube, der ist uns zu hoch gerutscht, und das setzt uns so ein bisschen hier und da unter Druck bei dem einen oder anderen nachfolgenden Spieler, und das wäre am ehesten derjenige, den ich korrigieren würde. Ich glaube persönlich, dass da die gesammelten Titel des Spielers, die Zeit in Deutschland als Spieler und jetzt nochmal ultra präsent als Trainer, auch wenn wir das ja faktisch eigentlich gar nicht bewerten, wahrscheinlich zu einflussreich gewesen sind, und rückwirkend wäre ein 90er-Rating statt der 91, vielleicht sogar ehrlicherweise ein 89er-Rating, die bessere Einsortierung für diesen Spieler gewesen. Da sehe ich allerdings ehrlicherweise vor allem Nico und Christoph in der Verantwortung, die ihn jeweils mit 91 und mit 92 bewertet haben. Ich war mit 90 noch derjenige von uns dreien, der am niedrigsten gewesen ist. Und wie gesagt, ich sehe ihn einfach auch ein bisschen tiefer. Und ich finde, was bei ihm einfach eine faire Frage ist, also ich wehre mich einerseits so ein bisschen gegen das Argument, ja, der hat ja einfach nur in sehr guten Mannschaften gespielt, weil du musst halt auch erstmal gut genug sein, um in diesen sehr guten Mannschaften aufgestellt zu werden. Der war ja kein Bankdrücker bei Liverpool, Real Madrid oder Spanien, sondern einfach auch ein Stammspieler in vielen dieser Mannschaften über weite Strecken. Und trotzdem darfst du halt fragen, war er in einem der Teams, mit denen er die großen Dinge gewonnen hat, Champions Leagues und vor allem halt Europameisterschaften und die Weltmeisterschaft, war er dort einer der drei wichtigsten, besten Spieler? Da würde ich zum Beispiel definitiv Nein sagen. Und bei fünf, also einer der fünf wichtigsten oder besten Spieler, da wird es in den meisten Fällen auch schon eng werden. Und dann kommt man wahrscheinlich in Summe da raus, wo man sagen muss, die Bewertung von Alonso ist so ein bis vielleicht sogar zwei Punkte zu hoch geraten. So, soviel dazu. VGZ96. Moin, mein Lieber. Eines jeden Traum-Bundesliga ist schnell zusammengestellt und ähnelt sich bis auf drei bis vier unterschiedliche Mannschaften stark. Haben wir alle auch schon gemacht. Also ich habe, Nico hat seine Traum-Bundesliga gemacht, Christoph hat sie gemacht, ich habe sie auch gemacht. Ganz anders sieht's da schon aus, wenn wir uns unsere Zweit-Bundesliga oder zweite Bundesliga der Herzen ausmalen müssen. Unfassbar viele Vereine könnten für die begrenzten 18 Plätze in Frage kommen, und ich würde dich bitten, einmal dein Traumunterhaus aufzustellen. Erkläre uns gerne, welcher Ostclub es schafft. Du schreibst hier Singular, ich kann ganz klar sagen, ich bin im Plural gelandet. Und welcher nicht? Wie geht man mit den Zweitliga-Dinos aus Fürth um? Und was macht man eigentlich mit den ca. 74 Vereinen aus Nordrhein-Westfalen, die laut eigener Aussage oder der ihrer Fans ja in die zweite Bundesliga gehören? Kann ich schon mal vorweg sagen, die meisten davon einfach ignorieren. Fragen über Fragen, die du uns hoffentlich beantwortest. Liebe Grüße zwischen HB und FFM. FFM bekannt, HB keine Ahnung. Also, Damit wir meine Traum-zweite Liga machen können, sollten wir uns gemeinsam erstmal meine Traum-Bundesliga anschauen. Und ich habe sie bewusst nicht nochmal im Nachgang bearbeitet, sondern exakt die übernommen, die ich, glaube ich, ehrlicherweise 2023, also schon vor einer ganzen Weile, in einem Frag Calcio ebenfalls aufgestellt habe. Die Clubs seht ihr hier, glaube ich, nochmal eingeblendet. Ich kann sagen, ich war selber überrascht davon, dass ich den KSC drinne hatte in meiner persönlichen Traumbundesliga, hat mich überrascht. Und St. Pauli dann auch so ein bisschen. Ich glaube, ich habe vieles damals damit erklärt, dass ich einfach eine möglichst hohe Dichte an Derbys und lokalen Rivalitäten haben wollte. Und da sind diese Vereine eben wichtig dafür, als Teil eines Puzzles sozusagen. Jedenfalls, das sind die Clubs und damit sind die schon mal raus aus meiner Traum-zweiten Bundesliga. Und die sieht folgendermaßen aus. Mit dabei ist auf jeden Fall Hansa Rostock. Hansa Rostock hat auch in meiner Lebzeit auch schon ein paar Jahre Bundesliga gespielt, mittlerweile Drittligist mit, ich weiß gar nicht, vielleicht noch Aufstiegsambitionen, habe tatsächlich einen Tab offen mit der Drittliga-Tabelle. Platz 5, 4 Punkte Rückstand auf Relegation, 6 auf dem zweiten Platz, wird eng, Tendenz eher nein. Aber ja, Rostock ist für mich mit dabei, sehe ich auf jeden Fall mal Minimum als Zweitligist im deutschen Fußball. Da sehe ich auch Fortuna Düsseldorf, die hier akute Gefahr laufen, in die dritte Liga abzusteigen. Sehe ich nicht als Bundesligist, sehe ich aber ganz klar als Zweitligist. Da sehe ich auch eine Mannschaft, die nicht nur Gefahr läuft abzusteigen, die sind abgestiegen, nicht aus der zweiten in die dritte, aus der dritten in die vierte, Erzgebirge Aue. Die sind wahrscheinlich, wenn man die 18 Mannschaften nimmt, mit den meisten Spielzeiten in der zweiten Liga nicht dabei, keine Ahnung. Aber für mich ist Aue ein spiritueller Zweitligist. Ich habe Aue ganz viele Jahre in der zweiten Bundesliga gesehen. Ich finde auch, dass es irgendwie ein exotischer Fußballclub im deutschen Kontext ist, mit einem ehemals, muss man ja mittlerweile sagen, Präsidenten, dem ich sehr viel abgewinnen kann. Ich bin auf jeden Fall Helge Leonard Stan, kann ich sagen. Und hätte mir gewünscht, dass Aue immer Minimum in der dritten bleibt. Ich hoffe, sie kommen wieder und hoffe dann irgendwann sogar, dass der Weg nochmal zurückführen kann ins Unterhaus, weil da sehe ich sie zumindest. Genauso wie den ersten FC Magdeburg. Ich habe eine Schwiegermutter aus einer Oststadt, also meine Schwiegermutter ist Ostdeutsche, ich bin angeheirateter Ostdeutscher, und die kommt aus einer Oststadt in der Nähe von Magdeburg und sie hat mir erklärt, dass man irgendwie Magdeburg sagt und das hinten raus noch so ein bisschen zieht. Also lasst mich jetzt in Ruhe mit der Frage, wie man die, oder mit den Hinweisen darauf, wie man diese Stadt richtig ausspricht. Auf jeden Fall ein Zweitligist, genauso wie Energie Cottbus. Hätten wir bei mir schon mal mit Rostock, Aue, Magdeburg und Cottbus unter den ersten 5 genannten Vereinen eine richtig schöne hohe Ostdichte, die ich auch gerne in der zweiten Liga haben möchte. Kein Ostverein, wenn vielleicht auch im Geiste, der erste FC Nürnberg, der, glaube ich, sich selbst und in seinem Selbstbild nach absolut als Bundesligist sieht und ich glaube, da auch die Historie auf seiner Seite hat, aber eben nicht mich, tut mir leid. MSV Duisburg, damit gehen wir schon mal in den Ruhrpott rein. Einer der Ruhrgebietsvereine, die ich dabei haben möchte, ist der MSV. Die Zebras sind für mich ganz klar auch ein Zweitligist. Genauso wie Darmstadt 98. So, das hässliche Endlein unter den Hessen-Clubs. Ist Darmstadt in Hessen? Lass mal schauen kurz. Ja, ja, Hessische Landesmuseum muss in Hesse sein. Ist eine Hessestadt. Aber ist auf jeden Fall bei mir mit dabei in der zweiten Liga. Genauso wie Arminia Bielefeld. Auch ganz klar ein Zweitligist in meinen Augen. Eintracht Braunschweig sehe ich auch als absolutes Zweitliga-Heritage. Die dürfen da gerne mitspielen. Bedeutet natürlich auch, dass da kein Niedersachsen-Derby mehr dabei ist, weil Hannover eben in meiner Bundesliga unterwegs ist. Du hast die Spielvereinigung aus Fürth angesprochen. Wenn ich Derbys in der Bundesliga haben will, will ich sie auch in der zweiten haben. Und das Franken-Derby ist ein absoluter Schlager des Unterhauses für mich geworden mittlerweile. Und deswegen, der steht, glaube ich, auch sogar am Wochenende an, Fürth gegen Nürnberg. Und deswegen gehört für mich die Spielvereinigung Fürth ganz klar mit rein in die zweite Bundesliga. Genauso wie der VfL Osnabrück, die Bremer Brücke. Alleine schon wegen des ikonischen Namens möchte ich auf jeden Fall auch in der zweiten Bundesliga wissen. Und da kommen sie ja jetzt auch wieder hin. Also zu meinen Lebzeiten keinerlei Relevanz gefühlt gehabt, aber der erste FC Saarbrücken, trotz aller Animositäten, die mal kurz in der dritten Liga zwischen denen und dem FCK ausgelebt werden durften, Mühsaaland-Repräsentation darf es schon geben in den obersten beiden deutschen Ligen. Elversberg habe ich nicht dabei, also habe ich mich für Saarbrücken entschieden. Kann man sagen, was man will. Ludwigspark hat schon Aura und der Verein hat auch einen krassen Support, also für das, was es eben ist. Und von daher Saarbrücken bei mir mit dabei. Und jetzt kommen ein paar Vereine, die ich aus der Bundesliga runterziehen musste, weil sie eben nicht Teil meiner Traum-Bundesliga sind, aber auf jeden Fall einen Platz haben dürfen in der zweiten Liga. Der FC Augsburg, herzlich willkommen in der zweiten Liga, sind ja Dauergast in der Bundesliga, dass man schon fast sagen muss, kein Gast mehr, sondern dort beheimatet. Aber in meiner Welt auf jeden Fall ein Zweitligist. Das gilt auch für Mainz 05. Ich habe Nico hat sie in seiner Traumbundesliga. Für mich gehören sie da nicht rein und nicht dazu. Ist für mich ein Zweitligist. Genauso, und das ist bei dem mittlerweile völlig absurd, weil die einfach in ganz anderen Sphären angekommen sind. Aber wenn ich nach dem Ausschlussprinzip gehe, ist der SC Freiburg für mich kein Traumbundesligist und demzufolge ein Traumzweitligist. Fehlen noch zwei Vereine. Und damit machen wir noch ein bisschen Länderrepräsentation, wobei Bayern habe ich schon. Trotzdem, der Sportvater Jan gehört für mich auch in die zweite Bundesliga. Genauso wie, und damit haben wir Schleswig-Holstein auch vertreten, Holstein-Kiel, die auch in den meisten Jahren, wie oder wo ich mich erinnern kann, kein Zweitligist waren oder besser. Aber irgendeine Form von Bundeslandvertretung finde ich schon okay und ich finde diesen Störche-Club eigentlich auch ganz sympathisch. So. Zweite Bundesliga ist ein gutes Themenfeld oder Stichwort, denn da bleiben wir jetzt mit der nächsten Frage von Alex aus unserem Discord, Teilnahme am Discord über Support zum Beispiel auf Twitch als Subscriber. Er schreibt, gute Niklas, für den FCK, Kaiserslautern, wichtig das zu erwähnen, Ja, guck mal an, die Mama ruft an. Hallo? Ja, hi Moor, ja, Obcha-Alinu, ja, vor dem Kamera.
Ah,
oh,
du vor dem Kamera, ja, wieso? Ja, mit dem Kamera,
also. Ja, nur du mit. Ja, ringer tilbage bagefter, okay? Ich skal lige optage nogle ting, men jeg har lidt pause imellem videoerne og så vores stream i aften, så jeg ringer senere, okay?
Okay,
det gør bare, vi skal.
Okay,
hej. Ja, hej. So, so viel dazu. Liebe Grüße von meiner Mutter. Und für den FCK, nicht erst der FC Köln, das ist schon mehrfach verwechselt worden von Leuten aus dem Umfeld, ja Leute, von Freundinnen meiner Frau, die dann irgendwie gesehen haben, erst der FCK bei uns zu Hause und gesagt haben, oh, bist du Köln-Fan? Von den FCK geht erneut eine eher mittelmäßige Saison zu Ende, in der man mit dem Aufstieg wieder nichts zu tun hatte. Wo müsste man deiner Meinung nach im Sommer ansetzen, damit es nächste Saison wieder in Richtung Aufstiegsplätze gehen kann? Grüße aus der Stadt, wo Ache damals von der Flasche gestreift wurde. Das ist für mich wie die Ermordung von Franz Ferdinand, What If der Geschichte. Düsseldorf, für alle, die es nicht wissen. Also, als Ziel vor der Saison wurde Platz 6, in Klammern, oder besser ausgerufen. Das wird man mit Platz 7, der es wahrscheinlich werden wird, knapp unterlaufen. Aber meiner Meinung nach war das sowieso eine verkappt kommunizierte Aufstiegsambition. Und an der ist man halt, weil, also was ist Top 6 für eine Angabe? Was kannst du dir von Top 6 in der zweiten Liga kaufen? Genau, gar nichts. Also ist ja keine Europapokalqualifikation, die damit einhergeht. Entweder du bist oben drin oder du bist halt nicht oben drin. Und an dieser, wie gesagt, meiner Meinung nach verkappten Aufstiegsambition ist man halt krachend gescheitert. Sowohl im sportlichen Ergebnis als auch in der Art und Weise. Es gibt so einen englischen Ausspruch, der heißt, the purpose of a system is what it does. Also der Sinn eines Systems ist das, was es tut. Und das Spielsystem des ersten FC Kaiserslautern, unabhängig davon, ob das von Lieberknecht gewollte ist oder nicht, produziert vor allem zwei Dinge im überdurchschnittlichen Bereich, Flanken und lange Bälle. Hier hat man der Team-Radar-Chart von unserer Plattform X-Value von Kaiserslautern in dieser Saison. Und da sehen wir eben die Dinge, die da überdurchschnittlich von Kaiserslautern gemacht werden, sind lange Bälle und Flanken. Kann man machen, ist für mich aber auch vor allem Ausdruck von oftmals einer sehr starken Ideenlosigkeit. Und jetzt kann man auch natürlich sagen, Moment mal, da ist noch was überdurchschnittlich, nämlich die Anzahl der geschossenen Tore. Und dann ist auch egal, wie die Tore fallen, Hauptsache du machst sie. Mein Problem ist, es gibt beim FCK meiner Meinung nach keine Kontinuität in der Chancenkreierung. Es gibt einzelne Ausreißerspiele nach oben, die auch dafür sorgen, dass dann der FCK XG-Wert auf Papier oder als Ganzes betrachtet sehr ordentlich aussieht, sogar in Teilen. Aber es kaschiert in meinen Augen, Und das tut's vor allem über die teilweise sehr hohe individuelle Qualität einzelner Offensivspieler. Als er fit war, noch Bretagne, dann Nathan Skytte, als er noch in seinem Lauf gewesen ist, unter anderem vor allem eben diese beiden, kaschiert, dass du insgesamt einfach, ja, da kein gutes Basislevel hast. Ich habe mal mitgebracht hier eine Grafik. Kaiserslauterns XG-Entwicklung aus dem Spiel heraus in dieser Saison in der zweiten Bundesliga. Und da sehen wir eben diese angesprochenen, ganz klaren Ausreißerspiele nach oben, die dann wirklich signifikant nach oben ausreißen, teilweise über 3 XG aus dem Spiel heraus. Aber in 16 Spielen, also mehr als der Hälfte der aktuell gespielten Partien der zweiten Liga, lag Lauterns XG-Wert aus dem Spiel unter dem Durchschnittswert in der zweiten Bundesliga. Und man auch sehen kann, teilweise sogar sehr, sehr deutlich. Wenn du über der Hälfte der Spiele da unter dem Ligaschnitt bleibst, ist es für mich vor allem Ausdruck davon, dass du eben angewiesen bist auf einzelne Spieler, die einen guten Tag haben, dass Dinge aufeinander fallen, du mal einen Gegner hast, der eine rote Karte sieht und dann spielst du in Überzahl, was auch immer. Aber dass man nicht davon sprechen kann, dass es eine Mannschaft ist, die konstant über eine Saison hinweg in der Lage ist, sich auf einem relativ hohen Niveau Chancen aus dem Spiel heraus, wie das Wort schon nahelegt, zu erspielen. Und das hat für mich auch ein paar Gründe. Und ich finde auch, dass der Kader sich einfach in eine Richtung entwickelt hat, die mir persönlich nicht gefällt. Ich war Ende März im FCK-Podcast Treffpunkt Betze zu Gast und habe mir damals dann ein paar Sachen schon angeschaut, deswegen die Zahlen sind jetzt noch von Ende März, kann sich eventuell ein bisschen was verschoben haben, aber damals war der schnellste Spieler im aktuellen FCK-Kader laut Bundesliga.de Lukas Sirch auf einem geteilten Platz 63. Das ist halt desolat, ne? Platz 63, du bist einfach tempotechnisch keine relevante Größe der zweiten Bundesliga, das in meinen Augen unverzeihlich, du brauchst Tempo, egal ob du eine Ballbesitzmannschaft bist oder eine Kontermannschaft, ohne Tempo geht's in meinen Augen im heutigen Fußball quasi nicht. Und dann, genau, fast genauso schlimm, damals war noch keiner in den angesprochenen Top 30, die jetzt kommen werden, in den Spielern mit den meisten Dribblings pro 90 Minuten ist nur ein einziger FCK-Spieler in den Top 30, die man auf Y-Scout einsehen kann, und das ist der Stürmer Bassett. Der ist da auf Platz 29 und das ist ein Wintertransfer, bei dem noch unklar ist, ob die vorhandene Kaufoption gezogen wird. Der ist ausgeliehen von Coventry. Ich würde sie ziehen. Das ist ein Spieler, der auch schon viel kritisiert worden ist beim FCK, der auch noch nicht so wahnsinnig viel Output hat im Sinne von Toren und Vorlagen, aber einer der wenigen dynamischen Spieler, der hat mir, ich habe ihn live gesehen hier im Olympiastadion gegen die Hertha, hat mir da gut gefallen, hat einige Fouls gezogen, ist auch da statistisch einer der Spieler in der zweiten Bundesliga, die pro 90 Minuten unter den Top 30 sind für meiste gezogene Fouls. Unter anderem auch die rote Karte gegen Düsseldorf rausgeholt, dadurch, dass er eben Tiefgang hat, der diesem Kader in meinen Augen wirklich ganz, ganz dringend fehlt. Und deswegen ein Spieler, wo ich sagen würde, da habe ich noch Hoffnungen und Ambitionen, dass der sich noch vernünftig entwickeln kann. Und du hast halt alleine vor, beziehungsweise teilweise auch im Winter, also in dieser Saison, mit Ragnar Ache, mit Richmond Tetschi, mit Aaron Opoku, Farid Alidou und Dixon Abiyama 5 Spieler abgegeben, die sich in meinen Augen über Tempo und oder Dribbling definiert haben. Ache mal ausgeklammert, muss man auch so fair sein und sagen, sportlich war das bei allen anderen total in Ordnung, die abzugeben und nachvollziehbar, und Ragnar Ache war halt einfach nicht mehr zu halten. Aber mein Problem ist, dass diese Profile, da geht es mir nicht um die Qualität der Spieler, sondern rein um das Skillset, das sie mitbringen, dass diese Profile einfach nicht adäquat ersetzt worden sind. Und das braucht dieser Kader vor allem mit Blick auf die kommende Saison ganz, ganz dringend. Tempo, aber vor allem, wie ich finde, 1-gegen-1 Qualität, Qualität im Dribbling. Und da braucht es halt im Sommer meiner Meinung nach zwingende Nachjustierungen an diesem Kader, um denn da diesbezüglich ausgewogen aufzustellen. 2 Namen würde ich hier gerne mal reinwerfen. Noah Darwich ist der erste. Der ist beim VfB Stuttgart unter Vertrag und spielt dort in der dritten Liga, hat noch keinen Profi-Einsatz im Bundesliga-Team, soweit ich weiß. Hat in der dritten Liga aber 10 Tore und 3 Vorlagen beigesteuert. Und laut den Stuttgarter Nachrichten gibt es wohl ein realistisches Szenario, dass er in der kommenden Saison, der ist ja immer noch ein Teenager, der Spieler, oder zumindest nicht älter als 20 Jahre. Ich schaue der Sicherheit halber nochmal nach. Doch, er ist immer noch 19 Jahre alt, das hatte ich so im Gefühl. Und dass er in die zweite Liga verliehen werden soll. Und da musst du drauf sein. Da musst du, also FCK, Stuttgart stehen sich ja irgendwie auf einer Fanebene auch nah. Da musst du drauf sein, der Weg ist nicht weit. Wenn der zu haben ist für einen Zweitligisten, dann ist das in meinen Augen eine Pflichtleihe eigentlich für jeden ambitionierten Zweitliga-Club. Und Dasselbe gilt eigentlich für Leon Dayaku, der ist jetzt kein Entwicklungsspieler mehr, der ist schon Mitte 20. Aber ich bezweifle, dass sein Vertrag für die Regionalliga gilt. Der spielt in der dritten Liga bei Ulm, die schon sicher als Absteiger feststehen, und hat dort trotzdem 5 Tore und 10 Vorlagen beigesteuert. Der eine kommt über einen linken Flügel mit einem starken rechten Fuß, der andere über einen rechten Flügel mit einem starken linken Fuß. Das sind beide Spieler, wo ich sagen würde, da musst du dabei sein als FCK. Das sind zwei der profiliertesten Dribbler der diesjährigen Drittligasaison. Und da finde ich, das sind Namen, wo ich sagen würde, die hätte ich ganz, ganz oben auf einer möglichen Transferliste für den kommenden Sommer. Aber meiner Meinung nach ist das alles Makulatur, solange der Trainer bleibt. Ich bin done, ich bin over it. Ich mag Thorsten Lieberknecht, aber das ist für mich kein Kriterium, ob ich den Trainer mag. Der Trainer muss gut sein, und das, finde ich, ist er nicht auf dem Niveau, wie du es ganz offensichtlich heute brauchst, um in der zweiten Bundesliga ganz oben mitzuspielen. Also, es gab ein 6-1, ein desolates gegen die Hertha im Pokal. Es gab ein 4-0 in Darmstadt, 3-0 in Nürnberg, ein 3-0 gegen Kiel, zuletzt jetzt ein 0-2 zu Hause gegen Braunschweig, wo es zu Recht endlich mal ein richtiges Five-Konzert gab. Und in meinen Augen sind diese wirklich desolaten Auftritte, das sind wirklich alles desolate Spiele gewesen. Nicht nur, das ist so der typische FCK-Ansatz, mit mangelndem Einsatz zu erklären, sondern vor allem in meinen Augen mit mangelnder Coaching-Qualität. Dass, wenn eine Mannschaft auf einem besseren Fundament steht, dann passiert dir das nicht, dass du teilweise einfach auch fußballerisch so chancenlos bist, wie der FCK in einigen dieser Spiele war. Und dann ist die Frage natürlich aber auch zwangsweise, wer ist der Trainer, den du holst? Also welchen Trainer kannst du dann von FCK gewinnen? Also ich fände fast so ein bisschen, wäre so ein Miron Muslic-Arc perfekt für Lautern, weil Lautern hat so ein bisschen dasselbe Problem in Anführungszeichen wie Schalke, dass der Verein in der Art und Weise, wie er spielen soll, total konnotiert ist mit Arbeiterfußball, harter Einsatz, Kampf, Leidenschaft, bla bla bla. Alles ja auch wichtige Eigenschaften. Und dass bei Muslic ja zum Beispiel dann der Weg war, okay, wir bauen ein defensiv starkes Fundament, holen die Leute quasi über diesen Aspekt ab und packen dann im Laufe der Spielzeit, was sie auch im Winter dann mit Transfers gemacht haben, fußballerische Qualität obendrauf. Das wäre so der ideale Weg, den ich mir auch für den FCK vorstellen könnte. Ich weiß nur nicht, wer der Trainer sein könnte jetzt, der das stemmen kann. Ich fände jetzt nicht so unspannend Thomas Reis, der auch viel mit langen Bällen arbeitet, das in Bochum schon getan hat, bei Samsunspor in der Top-Saison, wo sie Dritter wurden, statistisch auch, wo aber auch ein paar spielerische Elemente vorhanden sind, dem ich zutrauen würde, so einen Arc vielleicht zu gehen. Wenn es jetzt nach reiner fußballerischer Qualität geht, dann würde ich halt sagen, reden wir hier von Horst Steffen, zwangsweise, hat lange Zeit im Saarland gearbeitet, das ist um die Ecke. Der ist ohne Job, es wäre eine Wiedervereinigung mit einem Semih-Şahin, dem das sicherlich gut tun würde. Es wäre ein gutes Argument für junge, entwicklungsfähige Spieler à la Noah Darvig vielleicht zu sagen, okay, bei dem weiß ich, dass der bereits viele Spieler weitergebracht hat, die dann zu etablierten Topspielern wurden in Top-Ligen. Und der andere ist Marcel Rapp, der bei Holstein Kiel entlassen wurde. Der hat eine KSC-Vergangenheit als Spieler. Das wäre mir ehrlicherweise scheißegal. Ich finde, das ist ein guter Trainer. Der hat mit Kiel in der Aufstiegssaison guten Ball gecoacht. Die hatten auch einen guten Ansatz in der Bundesliga, waren einfach qualitativ nicht ansatzweise gut genug. Das wären so zwei Namen, die ich relativ weit vorne auf der Liste hätte. Und da muss man mal schauen, ne? Das Fundament sollte meiner Wahrnehmung für die kommende Saison heißen: Jumpy, Haas, Şahin, Skytte, und wenn er fit bleibt, vielleicht trotzdem Berisha. Bei Skytte muss man halt gucken, ob der noch zu halten ist. Da hilft dir, glaube ich, dass er einen starken Formabfall hatte in der zweiten Halbserie. Und vielleicht kannst du so Spieler mit der Aussicht, dass du sagst, okay, wir wollen nächstes Jahr aufs Ganze gehen, nochmal für eine Saison an den Verein binden. Und da bin ich beim letzten Teil der Frage. Ich finde halt, du hast eine Pflicht, dich für die kommende Spielzeit in eine bestmögliche Position zu bringen, weil das einfach eine sehr, sehr gute Gelegenheit sein könnte, oben anzugreifen. Schalke, mit Schalke geht ein Schwergewicht hoch. Mit Hannover hast du eventuell die Aussicht, dass noch ein weiterer ambitionierter Zweitligist aufsteigt. Und dann musst du aus FCK-Perspektive in meinen Augen fast hoffen, dass Wolfsburg noch auf den Relegationsplatz springt und auch die Relegation für sich entscheidet. Weil dann würden Schalke und im Best Case Hannover hochgehen und Heidenheim und St. Pauli runterkommen. Und das wäre ein Tausch, wo ich sagen würde, da wäre die zweite Bundesliga in der kommenden Saison maximal offen, noch offener, als sie jetzt ohnehin schon ist. Und es wäre ein Aufstiegsrennen, wo du dich aus AFCK-Perspektive eigentlich vor keinem Team verstecken muss. Die Hertha steht wahrscheinlich schon noch vor einem so insgesamt, aber solange die von Stefan Leitl trainiert wird, ganz ehrlich, ist es eine Mannschaft, wo ich sage, vor denen musst du keine Angst haben. Und dann ist da alles offen. Und ich finde, also, um mal Leute abzuholen, also Lautern hat in den letzten 3 Jahren die eigene Vereinsmitgliederzahl mehr als verdoppelt, auf knapp 40.000 Mitglieder hochgeschraubt, sind damit Platz 15 unter allen deutschen Fußballvereinen. Der Zuschauerschnitt in der aktuellen Saison liegt bei über 46.000, das ist Platz 3 in der zweiten Liga, nur hinter Schalke und Hertha. Das ist vor allem an Zweitliga-Verhältnissen gewesen, einfach ein großer Club und generell auch einfach auf bundesdeutscher Ebene ein großer Fußballverein, der in meinen Augen, die Gegebenheiten hat für die Bundesliga. Und deswegen, ich glaube, du hast nächste Saison, wenn die Sterne günstig stehen, echt eine gute Chance. Und aktuell bist du nicht in der Lage, und ich traue das dem Trainer und dem Team so nicht zu, da zu sein. Und deswegen würde ich da auf die Art und Weise ansetzen, wie ich es jetzt gerade hier ausgeführt habe. Nächste Frage aus unserem Discord von Tea Time Thomas. Moin Niklas, kleines Gedankenexperiment. Mal angenommen, bei der WM dürfte eine Rest-der-Welt-Auswahl antreten, in der je ein Spieler einer Nation vertreten ist, die sich nicht qualifizieren konnte. Beispielsweise ein Italiener, ein Ukrainer. Wie würdest du diese Mannschaft plus Trainer aufstellen und wie weit kann das Team theoretisch kommen? Schöne Grüße aus der Stadt der 7 Türme. Ich fand es eine sehr, sehr geile Frage, weil du teilweise auch strategisch überlegen musstest, okay, wer ist ein Trainer, den du brauchst oder der gut genug ist, der aber nicht dir eine Nation verbaut, die du im Team haben möchtest. Manche Länder haben auf mehreren Positionen Topspieler, musst du gucken, okay, wo ist am ehesten Knappheit, so gibt es einzelne Positionen, die unterbesetzt sind, und bin so, glaube ich, bei einem Team rausgekommen, was sehr stark ist und in meinen Augen ganz klar bei einer WM zum Beispiel ein Viertelfinale, also als Startelf jetzt, erreichen könnte. Wir fangen mit dem Trainer an. Dann nehme ich einen alten Hasen, der mit allen Wassern gewaschen ist, der auch schon Mannschaften weit gecoacht hat in K.O.-Phasen, unter anderem Malaga damals ins Champions-League-Viertelfinale gegen den BVB. Manuel Pellegrini, der ist nämlich Chilene und Chile ist nicht für die WM qualifiziert. Ich mag den auch so generell super gerne. Der war bei Real Madrid, der war bei Man City, einfach ein erfahrener Top-Trainer, dem ich das absolut zutrauen würde. Im Tor haben wir einen Serben, Miles Svila. Den habe ich in der Calcio Berlin Show mal mitgebracht als Top 5 Torhüter der Welt. Und der ist er statistisch auf jeden Fall auch zuletzt gewesen. Herausragend bei Roma gewesen teilweise. Und auch dieses Jahr wieder sehr, sehr stark performt. Sage ich, weil ich ihn gezogen habe in meinem Team of the, oder als Team of the Season letzte Woche. Aber wir haben Svila im Tor. Über die rechte Seite Matty Cash. Der ist nämlich polnischer Nationalspieler und Polen hat sich nicht qualifiziert. Solider Premier League Außenverteidiger, gute Physis mit 1,85. Kann man nehmen. Und du hast ja auch schon Ukrainer angesprochen, habe ich einen dabei. Und zwar Zabarnie. Irgendwie so. Der von Bournemouth zu PSG gewechselt ist, Innenverteidiger. Du erkennst PSG-Stammspieler nicht daran, ob sie in der Liga oft spielen, sondern in der Champions League. Er ist also eher nicht A11, aber in der Liga hat er trotzdem viele Spiele gemacht. Er ist trotzdem in meinen Augen ein Top-Innenverteidiger. Und den habe ich hier als einen von 2 Spielern. Der andere kommt aus Burkina Faso, spielt in der Bundesliga und hört auf den Namen Edmond Tabsoba, der auch in dieser Saison als linker Innenverteidiger spielt und da das auch kann, obwohl der linke Fuß nicht sein starker ist, der grundsolide spielt, mittlerweile auch viel Erfahrung hat und den du da auf jeden Fall nehmen kannst. Über die linke Defensivseite, da kommt tatsächlich mein Italiener. Da habe ich Calafiori aufgestellt. Aus der aktuellen Italien-Mannschaft ist das der, den ich haben möchte, weil Außenverteidiger einfach so eine neuralgische Position ist. Und da möchte ich jemanden haben, der den Dampf machen kann über die Seite, der aber auch defensiv robust ist, gerade auf der AV-Position. Und der dann auch so ein Spieler sein kann, der so ein bisschen Leimer, Stanisic-esque im Halbraum durchschiebt, um gegebenenfalls einfach Räume zu öffnen für einen starken Flügelspieler, der nach innen ziehen kann. Dreier Mittelfeld, 4-3-3 spielen wir. Auf der 6 Hoffenheim-Durchstarter und Kosovare Leon Avdullahu, eine der Entdeckungen der Bundesliga-Saison, Top-6er. Ein bisschen Tempodefizite, aber das ist bei den Spielern, die ich hier mit dabei habe, glaube ich, relativ egal. Sehr starker Ballverteiler, sicher an der Kugel, würde ich das absolut zutrauen, in dieser Mannschaft das so als Anker zu spielen. Der linke Achter ist mein Däne, Viktor Froholt vom FC Porto. Ist kein Sechser in meinen Augen, ist ein Achter. Box-to-Box-Spieler, keiner, der über viele Ballaktionen kommt. Eher einfach ein guter Schlepper, guter Boxcrasher, Vertikalität, Torgefahr und einfach eine gute Physis gegen den Ball. Und da, glaube ich, einfach ein guter Gegenpart für meinen rechten Achter, der derjenige ist, der in meinen Augen hier im Mittelfeld, was jetzt das Angriffsdrittel angeht, die Fäden ziehen soll aus dem Zentrum heraus. Das ist nämlich Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool, der ja aus Ungarn kommt. Und der ist dann auf der rechten Seite Teil einer Premier League-Achse. Cash haben wir als RV, rechter Achter Szoboszlai und rechter Flügel Brian Mbeumo aus Kamerun und von Manchester United. Passt auch gut, weil das für mich dann der Flügelspieler ist mit Tiefgang, der versucht, hinter die Kette zu kommen, der das Feld groß macht durch seine Läufe in den Rücken der Abwehr. Auf der anderen Seite, linker Flügel, eher jemand Ball in den Fuß und dann gehst du ins Dribbling, ziehst du nach innen. Und das ist natürlich Kwisha Kwaratskhelia, der Georgier, der ebenfalls nicht bei der WM dabei ist. Und vorne im Sturm, ganz ehrlich, das wäre einer der besten Neuner im Turnier, Nigerias Victor Osimhen. Und wenn du die Startelf siehst, siehst du in meinen Augen, wie gesagt, eine Mannschaft, die ein WM-Viertelfinale erreichen könnte. So. Nächste Frage, Churchkey90. Die Saison nähert sich dem Ende und in vielen Ligen könnte es dieses Jahr einige bekannte Mannschaften treffen. Deswegen ein Quickfire. Ranke die Teams nach ihrer Chance, die Klasse zu halten. Die Teams sind Tottenham, Wolfsburg, Sevilla, Nice, also Nizza, Legia Warschau und Fortuna Düsseldorf. Viele Grüße aus der Stadt des norwegischen Rekordmeisters. Und ich habe einfach jetzt gemacht, okay, von oben nach unten zuerst die Mannschaften, wo ich es für wahrscheinlicher halte, dass sie die Klasse halten und ganz unten die Teams, wo ich es für am unwahrscheinlichsten halte, dass sie die Klasse halten. Auf der höchsten Wahrscheinlichkeitsstufe habe ich Legia Warschau, die stehen aktuell in Polen auf Platz 14 überm Strich und haben seitdem Marek Papjun im Februar das Amt übernommen hat, tatsächlich nur 2 von 12 Ligaspielen verloren, auch einige unentschieden gespielt, das gehört zur Wahrheit dazu, aber wenn du 2 von 12 verliert und so eine Stabilität reinkriegt und jetzt auch aktuell nicht auf einem Abstiegsplatz steht, der wird auch nicht absteigen und deswegen habe ich da die geringste Wahrscheinlichkeit drauf. Danach habe ich sofort Nizza, die stehen in Frankreich auf Platz 15. Die haben 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, waren jetzt zwar 5 Spiele ohne Sieg, haben aber jetzt unter anderem gegen Marseille ein 1-1 geholt, das ist ja auch ein Derby, dieses Duell bekanntermaßen. Und ja, glaube ich einfach am Ende des Tages trotzdem zu gut und in einer sportlich jetzt noch nicht zu prekären Situation. Und ich glaube, diesen Vorsprung, den sie auf 16 haben, was ja auch noch erstmal Relegation bedeuten würde, den werden sie meiner Meinung nach auch erfolgreich ins Ziel bringen. Dann, und das war für mich schwierig, da war ich lange am Überlegen, wen ich da in der Wahrscheinlichkeit höher habe, habe ich mich jetzt entschieden für Fortuna Düsseldorf. Die stehen auf Platz 15, überm Strich. Aber das Restprogramm ist hart. Die spielen jetzt auf Schalke. Schalke kann mit dem Spiel zu Hause den Aufstieg in die Bundesliga klar machen. Muslic hat vollmundig gesagt, wir werden uns das nicht nehmen lassen. Er hat es ohne den Fassbüller gesagt. Und das werden die sich nicht nehmen lassen, deswegen das Spiel rechne ich quasi raus. Dann kommt aufstiegsambitioniertes Elversberg nach Düsseldorf. Auch das wird schwierig. Und dann letzter Spieltag, gegebenenfalls noch volle Dröhnung, Abstiegskampf in Fürth. Also das ist echt ein happiges Programm und deswegen habe ich Düsseldorf hier auch tatsächlich, also in dem Bereich, weil, also um die mache ich mir wirklich Sorgen. Also das, ab jetzt gehen die Mannschaften los, wo ich sage, da muss man sich ganz akute Sorgen machen. Als nächstes die Spurs, die stehen auf Platz 18, damit unterm Strich. Die halbe Startelf ist verletzt, zuletzt noch Xavi Simons an den Kreuzbandriss verloren. Die haben unter ihren letzten 4 Spielen noch Aston Villa und Chelsea auswärts. Sehr schwierig, auch wenn Chelsea natürlich auch in einer Katastrophenform ist, aber trotzdem. Und dann noch Leeds und Everton daheim. Der ärgste Konkurrent ist halt West Ham. Die sind aber an sich formstark in 2026. In der Tabelle für 2026 ist West Ham auf Platz 8. Also echt gut unterwegs. Aber auch ein hartes Programm. Brentford auswärts, Arsenal zu Hause, Newcastle auswärts, Leeds zu Hause. Boah. Also ich sage halt, die Spurs müssen 2 von diesen Spielen gewinnen, die sie auf der Uhr haben, damit sie an West Ham noch vorbeikommen. Und das wird echt sau knapp. Also da bin ich wirklich hin und her gerissen und habe deswegen auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Spurs runtergehen könnten, relativ hoch im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Und die höchste Abstiegswahrscheinlichkeit, die sehe ich tatsächlich leider, damals noch ein Was läuft schief gemacht über diesen Verein. Beim FC Sevilla, die spielen in den letzten 5 Partien, die sind auf Platz 18, spielen in den letzten 5 Partien gegen den aktuellen Platz 8, den aktuellen Platz 7, aktuellen Platz 3 und aktuellen Platz 2 in La Liga. Platz 2 ist, also eine von diesen Mannschaften ist auf jeden Fall noch Real Madrid, also Platz 2, glaube ich, und Platz 3 ist Villarreal. An der Stelle halt wirklich gute Nacht. Ich glaube wirklich, dass es Sevilla in diesem Jahr erwischen wird und dementsprechend habe ich da die Wahrscheinlichkeit für einen Abstieg am höchsten. Kurze Trinkpause. Just Flow, 2-4-4-4. Gude, glaubst du, Real Madrid droht nach dieser Phase von einer Saison ein ähnlicher Downfall wie Manchester United? Liebe Grüße aus FFM, sehr Frankfurt-lastig heute. Also, was Real Madrid auf jeden Fall ins Haus steht, bei 11 Punkten Vorsprung von Barcelona in noch 5 ausbleibenden Ligapartien, ist die zweite Saison in Serie ohne, in Klammern, nennenswerten Titel, haben wir, glaube ich, den UEFA Supercup gewonnen, aber also, who cares, am Ende des Tages niemand. Und da sollten, und das tun sie, glaube ich, auch, in Madrid auf jeden Fall alle Alarmglocken schrillen. Aber du hast gefragt nach einem ähnlichen Downfall wie Manchester United. Manchester United ist seit der letzten Meisterschaft in 13-14 unter Sir Alex Ferguson in der Premier League seitdem durchschnittlich auf Platz 5 gelandet, mit 2 Vizemeisterschaften als bestes Ergebnis und Platz 15 in der Vorsaison als schlechtestes Ergebnis. Aber damit sie 7 von 13 Mal, also seit eben Ferguson Abtritt, 7 von 13 Mal außerhalb der Top 4 landen konnten, hat es ja immer mindestens 4 Mannschaften vorausgesetzt, die besser waren als Manchester United. Und da ist mal eine sehr simple Frage, wer sollen diese 4 Mannschaften in Spanien sein? Wer soll das sein? Ist einfach in meinen Augen völlig undenkbar, dass du die finden wirst. Ich habe mal hier mitgebracht von Transfermarkt eine Übersicht über die Gehaltsobergrenzen. Die sind ja in Spanien immer auch von der Liga selber definiert. Für die jeweiligen Clubs richten sich irgendwie nach Ausgaben, nach Einnahmen etc. pp., um so ein bisschen da darauf zu achten, dass die Vereine sich nicht verheben wirtschaftlich. Die Gehaltsobergrenzen 25-26 in La Liga. Also, wenn man sich anschaut, Real Madrid auf der 1 mit 761 Millionen Euro, Barcelona auf der 2 mit 351 Millionen Euro. Also das Doppelte, mehr als das Doppelte von Barcelona an Gehaltsbudget. Also bei dem Gefälle zwischen Real Madrid und dem Rest der Liga, also vor allem zwischen Real und den Mannschaften hinter Barcelona und hinter Atletico, also allem, was ab Platz 4 abwärts kommt, ganz ehrlich, da sieht selbst das Verhältnis der Bayern zum Rest der Bundesliga noch ausgewogen gegen aus. Das ist einfach eine Diskrepanz, die ist so groß und die manifestiert sich so krass in qualitativen Unterschieden, dass man einfach sagen muss, Real Madrid ist too big to fail, was irgendwie einen Absturz à la Manchester United angeht. Und ich bin über eine, wie ich finde, spannende Grafik aus der Premier League gestolpert, die erklärt, warum einem Verein wie United dort das passieren kann, was im letzten Jahrzehnt grob gesprochen passiert ist, warum die Spurs jetzt auch tatsächlich absteigen könnten, aber warum so etwas in Spanien deutlich unwahrscheinlicher ist. Das hier ist die Entwicklung der Mannschaftsstärke der einzelnen Premier League Teams von 2009 bis 2026. Das geht nach so einem Elo-Rating-System, wo jede Mannschaft eben einen Elo-Wert zugewiesen wird und dann geguckt, okay, also wie gut sind diese Mannschaften, wie schwer sind die zu schlagen. Und wenn man darauf schaut, sieht man, dass die Stärke einer durchschnittlichen Premier League-Mannschaft von 2009 bis heute sich einfach signifikant nach oben geschoben hat und dass es einfach viel mehr Clubs gibt, die so an den zweit-, dritt-, viertstärksten Vereinen nahe dran sind und wo die Lücke einfach nicht mehr so groß ist, was halt bedeutet, dass die Chance, dass du einfach bestraft wirst, wenn du mal Scheiße baust für 1, 2, 3 oder mehrere Jahre an der Arbeit, die du leistest, dass du viel eher dafür sichtbar in Tabellenplätzen bestraft wirst, als das zum Beispiel in Spanien möglich ist. Hab leider diese Art Grafik nicht für Spanien gefunden, aber ich glaube, sie sähe ganz klar anders und nicht so drastisch aus. Denn, also ich habe ja die These, dass ab einem gewissen Level an Geld x Millionen Euro mehr nicht mehr proportional zum Geld entsprechende Qualitätsunterschiede mit sich bringen. Was das bedeutet, an einem plastischen Beispiel, ein 80-Millionen-Euro-Spieler, behaupte ich, ist nicht so viel besser als ein 40-Millionen-Euro-Spieler, aber ein 40-Millionen-Euro-Spieler ist sehr viel besser als ein 1-Millionen-Euro-Spieler. Also die Preisunterschiede sind ungefähr gleich von der Kluft, aber der Qualitätsunterschied, glaube ich, ist beim einen deutlich größer als beim anderen. Und die Baseline an Geld, die in der Premier League da ist, hat für mich dafür gesorgt, dass die Teams qualitativ auf einem Level so zusammengerückt sind, dass eben, wie gesagt, schlechte Arbeit deutlich härter bestraft wird als anderswo und wo der 40-Millionen-Euro-Spieler eben nicht der Standard ist, wie in England zum Beispiel gefühlt, sondern überspitzt gesagt der 1-Million-Euro-Spieler, da sieht es eben noch anders aus im Gefälle und da ist für mich Spanien eine von diesen Ligen, die dafür sorgt, dass eben Real Madrid einfach, wie schon gesagt, auch too big to fail ist. Aufgrund der finanziellen Klüfte halte ich das für ausgeschlossen, dass die, also die werden nicht mal für eine Saison in den nächsten 10 Jahren aus den Top 4 rausfallen. Da glaube ich 0% dran. Du musst ins Jahr 2000 zurück, um eine Saison zu finden, in der Real Madrid außerhalb der Top 4 in Spanien gefinisht hat. Boah, ein schlimmer Satz von mir, tut mir leid dafür. Und seitdem würde ich sagen, haben sich die monetären Kräfteverhältnisse mit Champions League Geld etc. pp. Eigentlich nur noch zu Reals Gunsten verschoben. Und deswegen sehe ich das eben null. Muss auch sagen, ehrlicherweise, Real ist ja auch kein Meisterschaftsclub im 21. Jahrhundert. Nur 9 Meisterschaften seit der Jahrtausendwende. Bei Barcelona werden es nach dieser Saison 13 sein, also da die deutlich erfolgreichere Mannschaft. Der identitätsstiftende Wettbewerb für Real Madrid ist für mich spätestens seit La Decima in 13-14 die Champions League. Und da sind sie halt jetzt 2-mal im Viertelfinale ausgeschieden und haben in meinen Augen ans Altern letztendlich diese Generation der Seriensiege verloren und damit auch was Essentielles verloren, was sie, glaube ich, so schnell nicht wiederkriegen werden. Dieses Team, wie es aktuell sich darstellt, Real, deswegen habe ich das auch gesagt, als sie gegen Bayern gespielt haben, dass es für mich eine dysfunktionale Mannschaft ist. Das Team hat ein qualitatives Gefälle zwischen Offensive und Defensive, aber, und damit einhergehend vielleicht auch, ein hierarchisches Gefälle zwischen Offensive und Defensive, das in meinen Augen ganz klar ein kritisches Level an Unwucht erreicht hat. Es gibt einfach, also, welcher Verteidiger in diesem Team hat die Autorität, zu den Jungs da vorne, zu einem Mbappé, zu einem Vinicius, im Zweifelsfall zu sagen, ganz ehrlich, halt die Fresse und beweg deinen Arsch. Niemand. Diesen Spieler, Sergio Ramos zum Beispiel, der das mal war, den gibt es einfach nicht. Der ist non-existent, gibt es in diesem Kader nicht. Und das ist in meinen Augen einfach ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, das hat die Champions League gezeigt. Vor allem, wenn du darauf schaust, also auf die 4 verbliebenen Mannschaften im Halbfinale. PSG, Bayern, Arsenal, Atletico. Alles 4 Mannschaften, die neben ihrer Qualität mit Ball sich dadurch auszeichnen, dass die wie die Schweine gegen den Ball arbeiten. Wie die Schweine gegen den Ball arbeiten, sich für keinen Lauf, keinen Meter zu schade sind. Und ich glaube einfach, ohne ein Mindestmaß an Organisation und Disziplin gegen den Ball, geht's nicht mehr auf dem Level. Geht nicht mehr. Und wirst du so schnell nicht mehr mit Erfolg haben, im Sinne von, dass du damit eine Champions League ziehen kannst. Weil ich glaube einfach auch diese Spielerkonstellation, sowohl was Führungsqualität als auch spielerische Qualität angeht, dieser Realmannschaften, also dieser goldenen Generation, die wird nahezu einmalig bleiben und beispiellos in der Art und Weise. Deswegen geht es für Real in meinen Augen darum, eine große Herausforderung ist es, glaube ich, auch, einen Trainer zu finden, der das durchsetzen kann. Also diese Art von einfach Disziplin, Ordnung gegen den Ball. Die aktuellen Mourinho-Gerüchte, die ja auch nicht von irgendwoher kommen, sondern von The Athletic, die erklären sich auch irgendwo, finde ich. Die sind nicht, also die kommen nicht von ungefähr. Und ein Trainer, der in der Lage ist, die Machtverhältnisse zwischen Abwehr und Angriff im Team wieder auf ein ausgewogeneres Level zu hieven, wofür du auch, glaube ich, einfach neue Abwehrspieler brauchst, die gerade gegen den Ball qualitativ so gut sind, dass sie die Autorität haben, zu sagen zu einem Offensivspieler, ganz ehrlich, du musst hier auch mitmachen. Aber, kurze Antwort, nein, eine Manchester United-Isierung von Real Madrid halte ich aus den genannten Gründen für vollkommen ausgeschlossen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.